Die Frauen, die Patientinnen, die kommen, die einen plötzlich bemerkenden Haarausfall haben, sind stark beunruhigt und voller Panik, kann man sagen. Im Frühjahr gehen sicherlich mehr Haare aus, das ist wieder Fellwechsel im Tierreich. Es ist ja oft so, die Menschen essen mehr vegetarisch und haben erniedrigte Eisenspiegel. Die führen schon mal dazu, dass die Haare vermehrt ausfallen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das und das machen können, erreichen können. Vielleicht nicht den ursprünglichen Zustand, aber wir stoppen den Haarverlust. Am liebsten würde ich auf jedes Rezept schreiben: Geduld.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beauty and Beyond. Heute dreht sich alles um das Thema Haare und Haut. Und ich begrüße ganz herzlich die Dermatologin und Anästhesistin Dr. Desiree Hölscher aus Hamburg, aus der renommierten Praxis das Dermatologikum. Und unter anderem macht sie da auch die Haarsprechstunde. Liebe Desiree, herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Bei Frauen sind kräftige, glänzende Haare seit jeher Ausdruck von Schönheit und sicher auch sexueller Attraktivität. Ist das eigentlich der Grund, warum Haarprobleme von den Betroffenen als so gravierend empfunden werden?
Ich glaube, das ist so. Das ist ein gesellschaftliches Bild, mit dem wir alle aufgewachsen sind, dass gesundes, kräftiges, langes und unter Umständen blondes Haar einfach eine Attraktivität vermittelt. Mir fällt dazu ein, Catherine Deneuve oder auch die Bond Girls, das ist schon, hat schon damit was zu tun, und das erzeugt eben, wenn das nicht mehr so ist oder die Menschen einen Verlust bemerken, erzeugt das schon genau diese Gefühle, ja.
Und was sind die Probleme, mit denen deine Patientinnen kommen in die Haarsprechstunde? Also was sind die deutlichsten Probleme?
Man muss sicherlich aufteilen zwischen akut einsetzendem starken Haarausfall und etwas, was schleichend zu sehen oder zu merken ist. Also die Patientinnen, die kommen, die einen plötzlich bemerkenden Haarausfall haben, sind stark beunruhigt und voller Panik, kann man sagen, während andere sicherlich diesen Haarverlust über längere Zeit bemerken und vielleicht schon ein bisschen gelassener damit umgehen.
Das kann man ja auch nachvollziehen. Also man hat das ja als Frau und als Mann, je nachdem, kommen wir gleich nochmal zum Thema. Man hat das ja schon erlebt, dass, wenn Haare ausfallen, die Panik sich einstellt. Ja.
Richtig.
Und häufig ist es ja so, auch Frühjahr, Herbst. Ne? Ist das eigentlich ein Mythos oder stimmt das, dass im Frühjahr und im Herbst mehr Haare ausfallen?
Das stimmt. Saisonaler Haarausfall. Bekannt, das merken wir auch, wenn wir unter der Dusche sind. Und im Frühjahr gehen sicherlich mehr Haare aus. Das ist wieder Fellwechsel im Tierreich.
Also kommt das wirklich aus dem Tierreich?
Es kommt aus dem Tierreich, ja.
Interessant. Ja. Ab wann hat man denn eigentlich Haarausfall? Also wie viele Haare dürfen denn in der Bürste sein oder kann man aus dem Haar ziehen? Ab wann muss man sich eigentlich Sorgen machen?
Also oft kommen übrigens die Patienten auch mit einer Plastiktüte voller Haare und das ist von bis. Wir sehen dann also 10, 15 Haare, wo ich denke, okay, da kann man noch ganz entspannt sein. Manche kommen mit Büscheln da an und da kann man sicherlich sagen, das sind über 100 Haare. Also es gehen bis zu 100 Haare am Tag physiologisch aus. Das ist völlig normal. Die wachsen auch wieder nach. Aber wenn natürlich ein gewisser Zeitraum überschritten ist, 6 bis 8 Wochen, und das persistiert, dieser hohe Haarausfall, über 100 pro Tag, dann muss man aktiv werden, sollte man. Und so lange halten es die Patienten auch nicht aus.
Das heißt, die kommen schon meistens früher?
Die kommen schon früher, ganz genau.
Mit
die,
den Haaren in der Tüte?
In der Tüte und zeigen mir das.
Und ist das dann meistens eher so diffus, also fallen am ganzen Kopf aus? Oder was ist vorwiegender, der diffuse oder der kreisrunde oder an bestimmten Stellen dünneres Haar?
Also es ist ein Mischbild. Wir sprechen von kreisrundem Haarausfall, was ganz anderes. Das ist eher weniger Haare, die aber eben kreisrund im wahrsten Sinne des Wortes ausfallen an ein oder mehreren Stellen. Das sind gar nicht so furchtbar viel, aber da hast du natürlich eine kahle Stelle auf dem Kopf. Das siehst du sofort. Und ansonsten sehen wir sowohl diffusen, also über den ganzen Kopf erkennbaren Haarausfall oder eben auch, kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, den androgenetischen Haarausfall, wo eher der Scheitelbereich betroffen ist, bei Frauen.
Mhm. Und wenn man jetzt so im Frühjahr und im Herbst mehr Haarausfall hat, kann man denn irgendwas machen? Kann man irgendwie dafür sorgen, dass das Haar dann kräftig nachwächst?
Man kann erstmal sich beruhigen und sagen, das ist ganz normal, das haben ganz viele Menschen, das ist physiologisch. Und man kann natürlich ein bisschen nachhelfen, unterstützen. Man kann zum Beispiel Zink einnehmen, man kann Biotin einnehmen. Es gibt das ein oder andere Haarwässerchen, was auch sicherlich Sinn macht. Also was nicht nur einfach ein Verkaufs- oder Marketing-Schlag ist, sondern auch Sinn macht. Und dann gibt es eben auch noch so kleine Injektionen, die man setzen kann, sogenannte Mesotherapie. Da kann man ein bisschen unterstützen auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ganz entscheidend ist die Ruhe bewahren.
Und sollte man seine Blutwerte mal checken lassen?
Das sollte man tun, wenn dieser Haarausfall eben über längere Zeit an, nicht gleich sofort. Das ist eben viel, ganz oft geht erst der Haarausfall, genau, geht er vorbei tatsächlich. Mhm. Also oft ist nach 6 bis 9 Wochen braucht man überhaupt nichts mehr sich kümmern und dann kommt es wieder nach. Wenn aber dieser Haarausfall eben einen hohen Leidensdruck hat und wenn wir andere Dinge vermuten, sollte man auf jeden Fall ein Labor machen. Das machen wir auch bei jedem Haarpatienten oder die bringen das Labor mit und das beinhaltet erstmal ein normales Blutbild, wo wir dann schon mal gucken, wie ist der Hämoglobinspiegel, könnte möglicherweise ein Eisenmangel zugrunde liegen, dann wird Eisen bestimmt, dann wird die Schilddrüse bestimmt, manchmal Vitamin D, Vitamin B, damit das alles ganz gut balanciert ist. Es ist ja oft so, die Menschen essen mehr vegetarisch und haben erniedrigte Eisenspiegel, die führen schon mal dazu, dass die Haare vermehrt ausfallen. Dann sollte man auch gegenhalten, entweder mit Tabletten oder Infusionen, um das wieder zu augmentieren.
Und kann man eigentlich mit regelmäßigen Zink, Biotin, Mineralien das Haar auch noch ein bisschen kräftiger bekommen? Oder ist das auch eigentlich ein Mythos? Das Haar, was man hat, ist das Haar, was man hat. Und man kann es gut pflegen, aber es wird nicht unbedingt noch dicker.
Man kann es sicherlich kräftigen. Ich bin kein großer Freund von einer kontinuierlichen Einnahme, sondern ich bin immer dafür, das nimmt man 2-3 Monate ein, so eine Boluseinnahme, dann mal wieder Pause. Denn sonst gewöhnt sich der Körper auch zu sehr dran. Aber wenn man das Gefühl hat, die Haare gehen mehr aus, sehr wohl Zink und Biotin über einen definierten Zeitraum, 3 Monate.
Und dann haben ja viele Haarausfall, wenn sie in die Menopause kommen, der Hormonspiegel sich ändert. Was kann man denn da machen jetzt mal, außer Hormone zu setzen? Weil das möchte ja nicht jeder oder kann auch nicht jede Frau. Aber kann man denn da trotzdem was machen?
Da kann man was machen. Also man kann sagen, es gibt auch schon junge Mädchen, die das haben. Die haben dann Zyklusstörungen. Da liegt dann was Gynäkologisches zugrunde. Das ist auch ein hormonelles Problem und bei älteren Frauen auch. Also es ist nicht so, dass der Haarausfall nur in der Menopause ist. Es gibt zum Beispiel bei jungen Mädchen, kennen wir alle, dieses polyzystische Ovarien, dieses Syndrom, wo eben die Hormone nicht reguliert sind. Bei der älteren Frau in der Menopause ist es natürlich klar, das Östrogen geht runter, andere Hormone dominieren. Und dann kommt es eben dazu, dass es eben zu diesem scheitelbetonten Haarausfall, der sogenannten androgenetischen Alopezie kommt. Die werden ähnlich behandelt. Beim jungen Mädchen muss man sich natürlich grundsätzlich andere Gedanken machen. Die müssen nochmal zum Endokrinologen oder Gynäkologen gehen. Bei Frauen hat man, ich bin aufgewachsen tatsächlich noch mit, oder beziehungsweise habe meine Lehreinheit noch gemacht in der Uniklinik, wo tatsächlich noch Östrogen auch in die Kopfhauttinktur gegeben wurde. Da ist man völlig weg heute, weil man weiß, das Östrogen wird eben doch auch resorbiert. Das ist ein Risiko, was man nicht eingehen möchte und hat auch nicht jetzt den Haarbefund noch deutlicher gebessert, außer dem, was wir jetzt machen.
Und was kann man machen dann gerade für die Partien auf dem Kopf, die dann leiden, wo das Haar dann dünner wird?
Da gibt es eine gute Substanz, einen Inhaltsstoff, Minoxidil. Den gibt es sehr lange schon auf dem Markt, den verfolgen wir über Jahrzehnte. Das ist interessanterweise ein Medikament, was eigentlich gegen Bluthochdruck früher gegeben wurde, Tablettenform, ich glaube auch heute noch. Und dann sah man bei den Patienten, die es einnahmen, die kriegten mehr Haare. Also hat sich die Pharmabranche drangesetzt und hat diesen Inhaltsstoff, Minoxidil, in eine Flüssigkeit gebracht. Und das ist eine gute Substanz, die, wenn man sie lange anwendet, und das ist ganz entscheidend, den Haarausfall zumindest stoppen kann und auch wieder regenerieren kann. Also der Haarfollikel, da wo das Haar gebildet wird, der wird reaktiviert. Eine sehr gute Substanz, die eben nicht hormonell ist, die kein Cortison ist, die auch ohne Rezept funktioniert. Da braucht niemand ein Rezept haben. Das kann man sich frei in der Apotheke besorgen. Aber ich würde immer natürlich dazu raten, vorher einen Hautarzt aufzusuchen, damit man überhaupt mal die Diagnose stellt, ist es wirklich eine androgenetische Alopezie, die dann eben mit dem Minoxidil behandelt werden kann.
Aber das muss man dann wirklich ongoing nehmen.
Genau.
Also wenn man aufhört, dann kommt der Haarausfall
genau
wieder.
Genau, dann ist es, geht man an dem Punkt zurück, wo man angefangen hat. Und es ist ganz wichtig, um erste Effekte zu sehen, braucht man 3 Monate mindestens. Mhm. Das heißt, das ist eine Zeit, die man erstmal gedanklich sich einräumen muss, bis man erste positive Effekte sieht. Bei manchen dauert es sogar noch ein bisschen länger, 5 bis 6 Monate.
Und bei wie viel Prozent funktioniert das dann?
Über 50% bei den Frauen, 50 bis 60%. Interessant ist, ich sehe viele Frauen, die dann sagen, okay, ich habe das genommen, ich sehe jetzt keine dolle Stärkung des Haarwachstums. Mhm. Und die kommen nach 6 Monaten, nachdem sie es abgesetzt haben, wieder und sagen, ich habe so einen Haarverlust. Mhm. Das heißt, es ist schon etwas, was die Haarstruktur und das Haarwachstum deutlich stabilisiert. Wahrscheinlich nicht so, dass es die Frauen unbedingt merken.
Und das ist ein Haarwasser oder gibt es das auch als Tabletten?
Das ist eine Flüssigkeit primär, gibt es aber auch als Schaum, wird auf die Kopfhaut aufgetragen, gibt unterschiedliche Prozentangaben für Frauen und für Männer. Also für Männer ist es höher dosiert, 5%, bei Frauen 2%. Und das kann man entweder als Schaum oder als Flüssigkeit regelmäßig applizieren. Ja, und das funktioniert wirklich nach vielen Jahren der Beobachtung, funktioniert das gut.
Ein anderer Grund des Haarausfalls ist ja eine Chemotherapie zum Beispiel. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man das manchmal mitbekommt, dass danach die Haare anders kommen. Also eine Freundin von mir hat danach Locken bekommen und vorher hatte sie glattes Haar und eine andere Freundin von mir hat wirklich deutlich dickeres, kräftigeres Haar danach bekommen. Wie kann das eigentlich sein?
Also die Chemotherapie ist natürlich eine Substanz, die in die Haarfollikel reingeht und damit sterben die Haare einfach ab. Der Haarfollikel nicht, sondern das Haarwachstum. Ich stelle mir das vor wie eine Ruhepause. Das heißt, da ist sozusagen eine von außen induzierte Ruhepause. Alles kann sich regenerieren, ja auch die anderen Zellen und die produzieren wieder neu und die brauchen wahrscheinlich einfach mal so eine Phase, wo sie nichts tun. Und dann kommen die kräftig nach. Habe ich auch ganz oft gesehen, dass die Haarstruktur anders und noch besser war.
Das heißt, der Haarfollikel stirbt eigentlich nicht ab.
Nein.
Das Haar fällt einfach nur aus. Und wie lange dauert es denn, bis ein Haarfollikel tot ist und da gar nichts mehr kommen kann?
Das ist eine andere Ursache. Also ein Haarfollikel ist dann tot, zum Beispiel, oder mehrere Haarfollikel, wenn es eine tiefe Entzündung gibt oder wenn es vernarbende Hauterkrankungen, die es durchaus gibt, da sprechen wir wirklich dann auch von schweren Formen, dann sieht man auf der Kopfhaut so eine spiegelnde Fläche und dann siehst du eigentlich als erfahrener Dermatologe oder Dermatologin, das Haar kommt nicht nach, weil die Kopfhaut einfach geschädigt ist. Das sind nicht viele Fälle, sehr schwierig zu therapieren, aber das ist nicht der häufige Haarausfall, mit dem wir eigentlich sonst zu tun haben.
Und in der Menopause, wenn dann das Haar dünner wird, dann stirbt der Follikel noch nicht ab. Das heißt, auch wenn man dann, man kann auch noch später agieren.
Genau. Aber natürlich, je später man sozusagen anfängt, desto schwieriger ist, diesen Prozess zu reaktivieren. Man muss sich vorstellen, dieser Haarfollikel verkümmert ein bisschen. Er ist noch da, aber verkümmert. Und wenn er natürlich verkümmert ist, und das wissen wir auch, wenn die Haarstruktur ist nicht mehr so üppig, nicht mehr so kräftig und es kommen weniger Haare nach. Mhm. Das heißt, wenn man das eine gewisse Zeit beobachtet und auch das klinische Bild einschätzen kann, sollte man dann auch starten. Natürlich kann man aufhören nach 1-2 Jahren und sich überlegen, ob das überhaupt noch in Frage kommt. Aber eigentlich ist es gut, wenn man rechtzeitig agiert, frühzeitig.
Mhm. Und warum bekommen manche Haarausfall in der Menopause und andere überhaupt nicht?
Das hat was mit der Empfindlichkeit auf diesen Bodenstoff Dihydrotestosteron zu tun. Einige reagieren sensibel drauf, dann verkümmert der Haarfollikel, andere nicht. Da steckt man nicht drin, es gibt keinen Marker, keinen Parameter, um das vorherzusehen.
Und manchmal überspringt das ja auch Generationen, richtig? Also bei mir in der Familie ist es zum Beispiel so, mein Vater hatte absolut volles Haar und mein Bruder nicht.
Eben, man kann es nicht sagen. Es kann auch von der Mutter kommen, es muss nicht von dem Vater kommen. Das sind ja gemischte Gene sozusagen. Und manchmal ist es so, dass es eben die Generation überspringen kann, es ausbleibt. Es ist nicht so ein Mendelsches Gesetz, wo man sagen kann, es ist auf jeden Fall dominant oder wie auch immer vererbbar. So ist es nicht.
Und glaubst du, dass Haarausfall zugenommen hat in den letzten Jahren, vor allen Dingen auch bei Frauen?
Ich glaube, die Frauen trauen sich eher. Die kommen eher, die suchen Hilfe. Die wissen, es gibt da jemanden, der ist ansprechbar. Und früher war das so ein bisschen in die Ecke und man sprach nicht drüber. Ich glaube nicht, dass es zugenommen hat. Nein. Ich glaube eher, man ist heute offener wie mit so vielen Themen und weiß, man kann Rat bekommen und auch eine Therapie ist möglich. Die Freundin hat berichtet, die hat das und das mal probiert. Und dann sagen die, oder auch heute natürlich in den Medien, dann ist man manchmal in der Zeitung, dann lesen die irgendwie ein Blatt und sehen da und dann sagen, oh Mensch, ich habe dieses Problem doch auch schon 2 Jahre, da gibt es jemanden, jetzt traue ich mich mal. So ist es, glaube ich.
Und einige kommen ja zu dir aus ganz Deutschland angereist und die waren ja vielfach schon vorher mal bei anderen Ärzten, beim Hausarzt oder bei einem Dermatologen oder Dermatologin. Und dann bist du ja ja so ein bisschen die letzte Hoffnung.
Viele kennen sich nicht unbedingt aus mit den Haaren. Mhm. Das ist natürlich auch eine Sprechstunde, die viel Zeit und auch Fürsorge und Kümmern und so weiter. Die bindet Zeit, die ich aber mir sehr gerne nehme, weil ich schon auch immer merke, die Patienten kommen rein und sind bekümmert und ich kann sie vielleicht ein bisschen aufrichten und sie mit einem ganz guten Gefühl und Zuversicht wieder nach Hause schicken. Ja, es gibt nicht viele in Deutschland, die sich um Haarprobleme kümmern. Es gibt viele, die transplantieren, aber so diese gesprochene Sprechstunde, die zuhören und agieren und sich Zeit nehmen, Blut entnehmen, machen nicht so viele Kollegen, wie ich glaube.
Tauchen eigentlich bei diesen Untersuchungen manchmal auch andere Themen auf, die gleich mitbehandelt werden können?
Ach ja, es ist ganz oft so, ja. Also dann gibt es eine schuppige Kopfhaut oder dann gibt es irgendwie noch, ach, können Sie da nochmal drauf gucken? Das ist ja ganz oft so. Die kommen dann nicht nur mit Haaren, sondern sagen, ich habe dann noch eine andere Geschichte. Das sehen wir natürlich häufig. Kopfhautschuppung sehen wir viel eben, wenn falsche Waschmittel genommen wurden, Haarwaschmittel, Shampoos genommen wurden. Das wird dann mitbehandelt, das ist ja selbstverständlich.
Die Kopfhaut ist ja bei der Haarpflege meiner Meinung nach so ein bisschen ein Modethema im Moment geworden. Es gibt unheimlich viel, beim Friseur gibt es wahnsinnig viele neue Kopfhautbehandlungen. Ist das Trend? Ist das Was ist das eigentlich? Ist die Kopfhaut wirklich so bedürftig?
Nein, das ist sie nicht. Also ich glaube, das ist einfach auch echt so, ja, Modetrend, glaube ich. Ja. Ein gutes, pflegendes, schonendes Shampoo reicht absolut. Da muss nicht 1000 Geschichten noch mit Hyaluron und so weiter drin sein. Nicht zu viel die Haare waschen, vielleicht mal einen Conditioner rein, aber sicherlich nicht übertreiben. Halte ich nichts von.
Und die Kopfhaut, die atmet und vielleicht nicht richtig atmen kann, das ist dann auch mehr Marketing.
Ja, es gibt natürlich Kopfhauterkrankungen. Wir kennen eine schwere Schuppenflechte, eine schwere Neurodermitis. Da sprechen wir wirklich über Schuppen, die mal 0,5 Zentimeter da. Das ist richtig. Da atmet die Kopfhaut nicht. Das muss man beseitigen. Das haben wir gelernt. Das machen wir. Das sind auch immer die ersten Dinge natürlich. Es hat gar keinen Zweck, ein Kopfhauttonikum auf die Kopfhaut zu tun, wenn die Kopfhaut nicht in Ordnung ist.
Du erwähntest vorhin die Mesotherapie. Ich kenne die Mesotherapie hauptsächlich von der Haut. Also zur Faltenbehandlung. Was ist das genau? Kannst du das nochmal beschreiben? Und was tut das denn für das Haar?
Das ist letztlich ein Vitamincocktail, den man unterschiedlich, es gibt feste Rezepte, man kann das mischen. Da gibt es Vitamin C und da gibt es Hyaluron, alles Mögliche kann man da reintun. Und dann wird es mit so kleinen Pieksern in die Kopfhaut gebracht. Unter der Vorstellung, ähnlich wie man das an der Haut eben kennt, ist die Kopfhaut natürlich auch eine Haut, dass man die Haarfollikel und die Strukturen revitalisiert, dass man denen so ein bisschen was ein bisschen Power gibt, dass sie ein bisschen besser atmen können und dann auch wachsen können und produzieren.
Und das wird ja meistens mit einer Pistole reingeschossen.
Unterschiedlich. Es gibt Pistolen. Es gibt auch Kollegen, die das per Hand machen, wie so eine Art Botox-Spritze. Und da muss man ganz viele Piekserchen machen. Ich finde das unterstützend gut, wenn jemand wirklich große Sorgen mit der Kopfhaut hat. Es wirkt nicht, wie wir sagen, pathogenetisch. Also es ist so ein Booster, aber es geht nicht an die Wurzel selbst. Aber sonst kann man das sehr, sehr gut machen, ja.
Also wenn ich das höre, dann ist es ja eigentlich gar nicht so entscheidend, wie viel Haare ausfallen, sondern wie viel wieder nachwachsen.
Genau.
Wie kann ich das denn irgendwie messen oder sehen? Wie gibt es da irgendeinen Trick, dass ich prüfen kann, wenn ich Haarausfall habe, ob die denn wieder nachwachsen?
Da muss schon dann auch ein Dermatologe mal gucken, weil man sieht natürlich, wie ich vorhin sagte, eine kranke Kopfhaut, also eine, die vernarbt ist und nichts produziert. Und dann sehen wir zum Beispiel, ganz schön ist das beim kreisrunden Haarausfall, da kommen dann die Menschen mit so einem Löchlein auf dem Kopf, wo eben keine Haare mehr wachsen. Und wenn man dann so bestimmte Instrumente in die Hand nimmt und guckt, der Patient sieht nichts und wir gucken dann mit unserer Lupe, sehen wir das Haar nachkommen. Und dann male ich das immer auf, wie das aussieht. Dann kann man sagen, das ist auf dem besten Wege, dass sich das reaktiviert. Da muss man dann schon mit speziellen Dingen gucken. Und das ist natürlich immer auch die Gefahr bei den Patienten, die darunter leiden, dass die sich verrückt machen. Die gucken täglich auf die Kopfhaut. Das kann nicht funktionieren. Das Haarwachstum, bis der Haarfollikel sich entwickelt oder beziehungsweise wieder erholt, dauert das. Und dann ist Haarwachstum maximal 1 Zentimeter pro Monat. Das dauert unter idealen Bedingungen.
Und wenn es ausgefallen ist, dauert es ja auch erstmal, ich glaube, 3 Monate, bis überhaupt dass die Wachstumsphase wieder startet.
Ganz genau.
Das ist ja die Ruhephase.
Absolut.
Da kann ja im Moment auch noch gar nichts passieren.
Am liebsten würde ich auf jedes Rezept schreiben, Geduld. Ja. Das muss ich dann aber kommunizieren.
Ja. Das ist natürlich schwer, ne? Weil
superschwer. Ich weiß das.
Superschwer. Haare sind einfach so stehen so im Vordergrund in der Optik.
Ich weiß.
Das ist ja das Problem. Also ein paar Falten, ja, die sieht man auch, aber die sieht man nicht so sehr. Wenn man einen Haarausfall hat und jemand kann einem plötzlich auf die Kopfhaut gucken, dann ist das ja viel belastender.
Absolut.
Als drei Falten mehr.
Aber deswegen ist es so wichtig, die Menschen, die in die Sprechstunde kommen, an die Hand zu nehmen, zu sagen, ich erkläre Ihnen das. So und so ist es. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das und das machen können, erreichen können. Vielleicht nicht den ursprünglichen Zustand, aber wir stoppen den Haarverlust und sind jetzt optimistisch, dass was nachkommt. Und in dieses Boot muss man die Menschen kriegen. Wenn sie sich da hinsetzen, dann sind sie schon mal ganz ruhig und ganz gelassen und gehen dann nicht mehr so betrübt dann aus dem Zimmer.
Und das ist ja auch am Ende eine wichtige Aufgabe der Ärztin oder des Arztes, dafür zu sorgen, dass man sich ein bisschen beruhigt.
Absolut, absolut. Denn dieser Stress, immer drauf zu gucken, macht es mit Sicherheit nicht besser, sondern beschwert die Seele und so ein Wohlbefinden oder so eine Akzeptanz in gewisser Weise. Und das brauchen es. Wenn man auch sagt, das kommt, wie das dauert, sind die meisten beruhigt. Die haben Panik, die Haare fallen in der Nacht aus und plötzlich kommt nichts mehr nach. Und die Angst kann man denen, wenn man das ein bisschen erklärt, kann man den Patienten und den Menschen nehmen.
Das passiert ja eigentlich selten, ne? Dass alle Haare auf einmal ausfallen und über Nacht. Ja. Aber was es ja gibt, meine Großmutter im Krieg, hat angeblich ist sie über Nacht weiß geworden. Ja. Also sie hatte immer volle Haare, aber die Geschichte oder man erzählt sich in der Familie, dass meine Großmutter beim Bombenalarm über Nacht quasi weiße Haare bekommen hat.
Das ist ja Pigment. Eigentlich ist es nicht ganz.
Aber man hat es schon öfter gehört.
Ich kenne diese. Oder auch durch Schreck oder Schock alle Haare verloren. Das kann ich mir nur erklären durch einen ausgedehnten kreisrunden Haarausfall, der ja manchmal wirklich fulminant sein kann, dass wirklich Menschen ihre Haare verlieren. Das mit diesem Ergrauen, mir ist es, ich kenne diese Geschichten, aber ich habe das selbst in meinen Jahren der Haarsprechstunde nicht erlebt.
Kommen wir von den Haaren nochmal zur Haut, weil du bist ja eigentlich in allererster Linie Hautärztin. Jetzt sind wir 2 Jahre in der Pandemie und irgendwie hat man das Gefühl, es nimmt kein Ende. Und je länger man diese Maske im Gesicht hat, desto schlimmer, finde ich, entwickelt sich die Haut. Ist es auch, kommen da Patienten und sagen, ich habe hier irgendwie Pickel oder die wird immer trockener, die Haut? Oder was kann man eigentlich machen, wenn man diese Beschwerden hat?
Haben wir viele Patienten, ganz, ganz viele. Insbesondere die Masken, die dicken Masken, die FFP2-Masken lange Zeit tragen. Also 8 oder 9 Stunden aus Unterschieden. Das sehen wir viel. Da gibt es eben Rötungen, Pickel. Die Leute sind ganz unglücklich, wenngleich sie es natürlich kaschieren durch die Maske. Aber es ist natürlich nicht gesund. Die sind ja ein bisschen okklusiv, die decken ab. Wir haben da viel Wärme und Feuchtigkeit drin, wenig frische Luft oder Austausch. Und dann sozusagen ist das ein idealer Nährboden für Bakterien, die ohnehin auf der Haut sind. Und wenn man so ein bisschen dazu neigt, eben da Probleme zu haben, dann werden die verstärkt. Das sehen wir ganz, ganz viel. Und mein guter Tipp ist immer, wenn immer möglich und man sich medizinisch nicht gefährdet, mal die Maske wegzunehmen, runterzunehmen, kurzfristig, mal auch ein Hyaluronspray zu nehmen, um das ein bisschen zu befeuchten. Masken oft auch wechseln, also mal 3 Stunden tragen, dann eine neue Maske. Die muss man ja nicht wegschmeißen, die kann man ja weiter nehmen. Das ist also ganz wichtig. Und dass man die Pflege für die Haut auch nicht zu fettig macht, das ist wie so ein Brutkasten. Ja? Also die Pflege ist dann fettig und dann schwitzt man da drunter und dann vermehren sich die Bakterien. Das sehen wir ganz viel.
Ja, weil dann verstopft man eher die Poren noch weiter, ne? Absolut. Mit zu fetter. Man denkt immer, ja, man muss mehr pflegen.
Aber das ist dann so ein Zirkulus vitiosus. Dann wird es nur noch schlimmer. Man muss so ein bisschen Null-Diät machen. Also wirklich eher eine Emulsion, ganz wenig Fett, ein bisschen Hyaluron drauf. Und dann natürlich eben immer mal die Maske. Ist ganz wichtig, die immer mal zu wechseln. Alle 2 Stunden.
Glaubst du, dass wir die Maske loswerden langsam?
Ich hoffe das. Also man kann ja die Menschen gar nicht mehr ins Gesicht. Dann treffe ich Patienten wieder, die sitzen mir und sagen, ich bin doch der und der. Dann erkenne ich die nicht, weil die Maske dann auf der Nase sitzt. Ich hoffe, dass es so sein wird. Auf der anderen Seite müssen wir uns alle schützen. Ich bin der größte so auch Verfechter von Schutzmaßnahmen. Und übrigens sehen wir auch Handexemie viel durch das Waschen mit Desinfektion. Also das hat für die Haut sicherlich sind das keine guten Folgen. Wir können das gut reparieren. Aber ich hoffe, dass wir den Menschen mal wieder richtig ins Gesicht sehen können, auf jeden Fall.
Wir kommen jetzt in den Sommer. Fühlt sich ja im Moment schon, wir sind zwar erst Ende März, Anfang April, fühlt sich aber schon an wie Sommer. Was ist so dein Rat, UV-Schutz, Thema Sonnenpflege?
Frühzeitig.
Ist wirklich frühzeitig?
Frühzeitig. Gerade jetzt, aus dem Winter kommt, hat die Haut kein schützendes Pigment. Also frühzeitig 50er Lichtschutz, 30er Lichtschutz. Wenn man länger als 10 Minuten, eine Viertelstunde draußen ist, oft werde ich gefragt, was ist da mit meinem Vitamin-D-Haushalt? Das ist ja auch so eine Diskussion, die immer geführt wird. Das muss man nicht gegeneinander ausspielen, sondern da kann man auch Vitamin D substituieren. Aber gerade die empfindlichen Stellen, die immer draußen sind, wie Gesicht, Dekolleté, Gehirn, muss man auf jeden Fall schützen. 50er Lichtschutz, wenn man lange draußen ist, nachcremen, absolut wichtig. Die Haut merkt sich das. Und wir sehen dann eben die Schäden über die Zeit im fortgeschrittenen Alter und manchmal sogar auch schon früher, wenn die Menschen zum Beispiel in Tropen aufgewachsen sind, dann sehen wir das schon mit 30.
Und es sind ja dann nicht nur die Falten oder die strapazierte Haut, das ist ja, dann kann ja eben auch Hautkrebs entstehen.
Absolut.
Und das ganze Photoaging, das ist ja einer der Faktoren, der Außenfaktoren, wo die Haut deutlich schneller altert. Ja.
Absolut.
Ich werde nie vergessen, ich habe mal, ich glaube, vor 20 Jahren ein Bild gesehen, das waren eineiige Zwillinge. Und die eine, das waren zwei Schwestern, die eine ist Bäuerin geworden und hat ihr Leben lang auf dem Feld gearbeitet und die andere ist ins Kloster gegangen. Und dann hat man die beide nochmal fotografiert, also als sie klein waren, und dann hat man sie nochmal fotografiert, da waren sie irgendwie 75, 80. Und den Unterschied, man kann sich das gar nicht vorstellen, ja. Die eine blass und keine Falte und die andere braun gebrannt, gebrutzelt.
Und so ledrige Haut, und verdickte Haut.
Genau, auch, ne? Und Falten ohne Ende.
Ja.
Also wenn man mal wissen möchte, was Sonne anrichten kann, in Anführungsstrichen. Sonne ist natürlich auch gesund, Vitamin D bildend, ganz wichtig, ja. Aber auf der anderen Seite natürlich für die Haut eigentlich der Faktor des Alterns.
Genau, und auf jeden Fall Schutz. Also Schutz, man kann ja rausgehen, ich finde es auch herrlich draußen zu sein, gerade jetzt im Frühling. Aber 50er oder 30er Lichtschutz, auch für junge Haut, für Kinderhaut, ganz wichtig. Die Haut merkt sich alles, jede Sonneneinstrahlung. Und wenn es zu viel ist, dann beschwert sie sich, wie du richtig sagst, eben mit Hautalterung oder mit hautkrebsähnlichen Veränderungen unter Umständen. Und deswegen plädiere ich auch mal so für diesen regelmäßigen Hautcheck, den wir natürlich auch von morgens bis abends immer machen. Das ist eine ganz wichtige Untersuchung.
Für dich als Hautärztin und Haarexpertin, was ist denn für dich dann schön eigentlich? Also wenn du all deine Patienten und Patientinnen siehst, was ist denn für dich Merkmal von Schönheit?
Ich finde ein Gesicht, ich fange mit dem Gesicht an, was lebt. Also ein Gesicht, jetzt mit den Masken ist es schwierig, das zu sehen, wo man sieht, da sind Lachfalten, da ist Bewegung drin. Das hat gar nicht unbedingt was mit Schönheit zu tun, sondern mit interessant oder mit Ausdruck. Ich bin weit weg von diesen gelifteten Gesichtern oder aufgespritzten Lippen. Das ist zumindest nicht mein Schönheitsideal. Ich finde es einfach toll, wenn ein Gesicht Geschichten erzählt und wenn man merkt, da gab es Höhen und Tiefen und das interessant ist. Und gepflegt ist das natürlich schon auch wichtig.
Und zu den Haaren?
Natürlich ist schönes, volles Haar, gepflegtes Haar was Tolles. Aber ich kenne auch viele, und ich meine, man guckt sich jetzt auch mal die Models an, die ja plötzlich auch kurz oder gar keine haben. Das ist so ein Schönheitsbild. Auch das kann super toll aussehen, ja. Also das finde ich, ist gar nicht so. Und keiner kann was dafür. Ich meine, so, man muss es dann auch so annehmen und kann so ein bisschen dagegen arbeiten. Aber ich finde, es geht immer vor allen Dingen um die eigene Akzeptanz. Und ich bin natürlich als Ärztin, nehme ich alles wahr und finde das dann auch gut so. Das ist ja auch, wir können es unterstützen auf jeden Fall. Wir können eine Hilfe anbieten.
Ja, ich glaube, das, was man heute aus diesem Podcast mitnehmen kann, ist nicht verzweifeln, nicht in Panik geraten, nicht unglücklich sein, sondern in die Haarsprechstunde gehen.
Genau, Hilfe annehmen.
Hilfe annehmen, kompetenten Arzt oder Ärztin aufsuchen und sich helfen lassen und sich behandeln lassen. Und für alle die, die das nochmal nachlesen möchten, gibt es auch im Mai im Douglas-Magazin von dir nochmal das Wichtigste im Interview, weil wir wissen natürlich auch aus unserem Geschäft, Das Thema Haare ist ein absolutes Top-Thema. Übrigens auch bei allen Frauenzeitschriften im Sommer, im Frühjahr, im Sommer, auch im Herbst auf dem Titel. Das Thema Haare verkauft enorm gut. Und daran sieht man ja auch, wie wichtig uns das Thema, uns Frauen, das Thema Haare ist. Und bei Männern ist es auch enorm wichtig. Die geben es nur nicht immer so zu. Aber die Anzahl der Transplantationen wächst ja auch enorm. Und viele Promis machen es jetzt auch. Also nochmal vielen Dank. Zum einen für all deine Erkenntnisse, für deine Tipps, für deinen Rat, auch der mentale Rat, damit nicht so unglücklich zu werden und in Aktion zu treten und etwas zu tun und sich kompetente Beratung einzuholen. Und die hatten wir heute hier in dem Podcast. Insofern, Desiree, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Und ich bin sicher, dass ganz viele jetzt auch mal zur Haarsprechstunde gehen.
Es war mir eine große Freude.
Ich danke. Tschüss.
Tschüss.